Liebe Gemeinde Lichtenau, ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe gedacht, das ist ja wie so ein Heimspiel, wenn ich hier hinkomme. Aber Alex sagte mir im Vorfeld, ey, stell dich noch mal ganz kurz vor, sag zwei Takte zu dir, und das mache ich jetzt auch. Ich habe als erstes ein Bild mitgebracht. Wir waren jetzt die Tage unterwegs als Familie und haben dann, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, um das untere Bild hinzukriegen. Das war ein Selbstauslöser im Wald. Also sehr, sehr lange. Aber das ist so meine Familie. Verena ist ja aus dieser Gemeinde ursprünglich. Die kennen vielleicht die meisten vom Heinrich und Anna, die Tochter. Genau, und wir kommen aus Paderborn, sind in der Gemeinde Süd unterwegs. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt sagt, ja, du kommst doch eigentlich von Brake. Genau, da kam ich mal her. Wir haben eine Zeit lang in Brake gewohnt, haben dort gearbeitet an der Bibelschule und sind jetzt wieder in Paderborn. Wir arbeiten jetzt beim Lebenswerk und da werden wir auch gleich noch einige Dinge zu sagen. Aber das ist ein ganz aktuelles Bild so von uns, wer die Kleinen mal wieder sehen will oder die Verena. Genau, das reicht. Danke dir. Genau, wir schauen jetzt heute mal in den Text hinein und gucken gleich, was ich predigen werde. Also der Prediger in der Bibel, der schaut zurück aufs Leben und betrachtet es von allen Seiten und versucht immer ein Resümee zu ziehen. Und gerade auch in Prediger 3 sagt er, alles hat so seine Zeit. Er schaut auf alles, was so passiert. So Lachen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit. Er nimmt diese Gegensätze und sagt, alles irgendwie dazwischen, alles hat so seine Zeit. Und diesen Gedanken wollen wir heute mal mitnehmen. Es ist gut, mal darüber nachzudenken, so wie der Prediger ein Resümee zieht und sagt, guck mal, alles hat seine Zeit und ich komme zu einem Ergebnis. So ist es gut, mal über sein Leben nachzudenken und sagen, alles in meinem Leben hatte seine Zeit. Manche Dinge hätte man vielleicht anders machen können, manche Entscheidungen anders treffen können, aber alles hatte seine Zeit und es ist mal gut, einen roten Stift zu nehmen und sagen, ich ziehe mal ein Resümee über mein Leben, über meine Entscheidungen, über das, was ich bisher getan habe. Ja, ich komme ja aus der Jugendarbeit und habe auch bei Brake gerade viel über diese Dinge nachgedacht, über Veränderungen, über Vorwärtsgehen, über mit jungen Menschen, die haben noch alles vor sich, die können noch ganz viel sagen, ey, ich will den Weg einschlagen, ich will den. Als Erwachsener, wenn man so wie ich Anfang 40 ist, dann hat man schon einiges hinter sich und wenn man noch älter ist, noch mehr und man kann nicht mehr so viel sagen, ich schlage jetzt komplett neue Wege ein, sondern zu sagen, ey, vielleicht muss ich mal hier einen Cut machen bei den Dingen, die ich so gerade mache. Ich kann mal andere Dinge einschlagen und ein paar Dinge mal überdenken. Und ich glaube, es ist heute mal ein guter Zeitpunkt dazu, zu sagen, ich werde dieses Resümee über mein Leben ziehen. Und ich werde euch ein bisschen helfen dabei. Ich habe vor einiger Zeit, hatten wir eine Taufe in der Gemeinde. Und da waren drei Brüder, die haben sich dann vorgestellt. Und da ging es darum, dass sie sich für Jesus entschieden haben, und die Konsequenz daraus ist unter anderem jetzt, sich taufen zu lassen. Und ich saß da hinten und habe gedacht, ja krass, was ist denn eigentlich meine Entscheidung für Jesus heute nach so vielen Jahren noch wert? Ja, ihre Konsequenz war, ich mache ganze Sache, ich gehe in das Taufbecken. War ein schönes Zeugnis für mich, für die Gemeinde. Aber ich musste darüber nachdenken, was hat diese Kraft, diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, immer noch für einen Wert, bin ich immer noch dabei, sage ich, setze alles auf eine Karte, ich werde wirklich mein Leben so gestalten, dass diese Konsequenz, der nächste Schritt, vielleicht nicht das Taufbecken, sondern andere Dinge in meinem Leben sind. Und so habe ich über die Entscheidung über Jesus oder die Entscheidung für Jesus mal nachgedacht und mir kam ein Text in den Sinn und diesen Text gehen wir gleich rein, das ist Philipper 4, 1 bis 9 oder 1 bis 7, wo wir erstmal reinschauen werden. Ich will uns ermutigen, den roten Stift beizuhalten und sagen, okay, da gibt es ein paar Dinge in meinem Leben, vielleicht muss ich über ein paar Dinge mal nachdenken, vielleicht muss ich mal hier einen Strich drunter ziehen und sagen, so nicht weiter, so geht's aber gut oder wie auch immer. Das sind grundlegende Dinge, die Paulus hier behandelt in diesem Text. Und diese grundlegenden Glaubensdinge, das sind oft die schwierigsten. Ne? Über schwere Theologien, da kann man lange reden. Man kommt zumeist so nicht. Aber die schwierigsten Dinge im Leben sind die einfachsten Dinge in der Bibel. Und das sind solche Dinge. Da gucken wir uns jetzt mal rein. Paulus schreibt zu einer Gemeinde, die er gut kennt. Paulus schreibt an die Philipper. Und ich lese den Text. Also, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, so steht fest im Herrn, ihr Geliebten. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dass sie gleichgesinnt seien im Herrn. Ja, und ich bitte dich, mein treuer Gefährte, hilf denen, die mit mir für das Evangelium gekämpft haben, mit Clemens und mit meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch zu jeder Zeit im Herrn, und noch einmal sage ich euch, freut euch. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Ein sehr bekannter Text, sehr bekannte Verse. Paulus drückt hier vor allem in den ersten vier Versen seine Nähe und seine Liebe zu der Gemeinde aus, nennt einige Namen sogar, also er kennt die Gemeinde, er fühlt sich mit ihnen verbunden und er hat ihnen was zu sagen. Und das ist ab Vers 5 dann das Knackige, was dann kommt. Und so habe ich den Vers 5 mal genommen, oder die Vers 5 und 6 und 7 sind die drei Punkte, die wir heute haben, und habe darüber nachgedacht, was sind das für Entscheidungen, die hier getroffen werden, und habe sie so genannt: meine Entscheidung für Jesus ist sichtbar. Das ist der erste Punkt und der ist in Vers 5. Ich lese den Vers 5 nochmal vor. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Ich sehe hier drei Schwerpunkte in diesem Vers, wobei der Hauptschwerpunkt liegt darauf, lasst es alle erfahren. Das ist das Zentrale dieses Verses, aber ich gehe mal rein. Lass uns mal erstmal schauen, was Paulus hier sagt. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Also die Freundlichkeit. Andere Übersetzungen sagen auch die Güte des Herrn lasst alle erfahren. Und lass uns mal reinschauen, was das bedeuten könnte für uns, für unser Leben. Die Güte zwischen den Menschen in der Gemeinde. Das ist die erste Sicht dieser Güte oder dieser Freundlichkeit. Das ist das Zwischenmenschliche. Ja, das ist eine Anspielung auf den Vers 2, wo er sagt, die Evodia und die Syntyche, die ermahne ich, seid eines Sinnes. Scheinbar gibt es in der Gemeinde zwei verschiedene Sinnesformen oder zwei verschiedene Gedankenstränge, die nicht zueinander passen. Und er sagt, ihr in der Gemeinde seid eines Sinnes. Also seid gleichgesinnt. Streitet nicht. Ja, das muss man manchmal in der Gemeinde sagen. Streitet nicht. Auch wenn du denkst, du hast recht, streitet nicht. Das sind alle Facetten dieser Gemeinschaft, die Paulus hier in der Gemeinde sieht und sagt, jetzt, ihr sollt gleichgesinnt sein. Und das Gesinntsein ist Jesus Christus. Ihr sollt auf den Herrn schauen und schauen, wie können wir eins sein. Ich habe in den letzten Jahren, würde ich sagen, viel über dieses Einssein nachgedacht. Viel darüber nachgedacht, wie kann man gleichgesinnt sein und trotzdem unterschiedlich. Das ist ein ganz spannender Gedanke. Wird auch heute bei uns in der Gemeinde auch gepredigt. Einheit in Vielfalt. Ja. Das ist ein ganz spannender Gedanke. Wir können so viele Menschen zusammenkommen und eins sein. Das beginnt damit, wie ich über den anderen denke. Ja. Es fängt immer mit Gedanken an. Ich tue nichts, was ich nicht vorher gedacht habe. Es gibt so Menschen, die sagen, ich habe jetzt nicht nachgedacht, habe es einfach getan. Ja, nicht ganz. Das steckt in deinem Herzen. Du hast da schon ganz oft drüber nachgedacht. In deinem Herzen. Hast du über den anderen nachgedacht? Und wenn dir was rausrutscht oder was, wenn du was tust, was dem anderen nicht dient, was nicht gut ist für ein Einssein, dann hast du da schon viel drüber nachgedacht. Da bin ich mir ganz sicher. Du tust nichts, was du nicht schon vorher gedacht hast. Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Das ist eine ganz zentrale Frage in diesem Punkt. Wenn es darum geht, die Güte des Herrn, die Freundlichkeit des Herrn untereinander zu leben. Was denke ich über meinen Nächsten? An der Liebe wird man uns erkennen. Ich wohne jetzt in Wever und die letzten zwei Jahre, wo ich da wohne, bin ich regelmäßig dann auch oder zu gewissen Feiern beim Schützenfest eingeladen. Und da ist eine Einheit zu spüren, eine alle gleiche Uniform, alles gleich. Also die Jungs, wenn du sie anguckst, sagst du, das ist ja ein Verein, ein Club. Aber denen fehlt was. Ganz Entscheidendes. Die Liebe untereinander. Die Liebe, die nur der Herr in unser Herz legen kann. Wenn du sie offiziell, oberflächlich fragen würdest, liebt ihr euch? Natürlich lieben wir uns. Und je mehr wir getrunken haben, desto größer wird die Liebe. Das ist nicht die Liebe. die hier gemeint ist. Es ist eine tiefe, unabhängige Liebe, eine Liebe, die nichts erwartet, eine Liebe, die einfach da ist. An der Liebe wird man uns erkennen. Und ich frage euch als Gemeinde, ist das euer zentrales Thema? Sie werden euch nicht an den guten Botschaften erkennen, an den tollen Liedern, an den guten Klamotten oder an den fetten Autos. Sie werden euch nicht das daran erkennen. Sie werden euch an der Liebe untereinander erkennen, weil das ist das, was die Welt nicht hat. Das ist das, was sie nicht haben. Sie haben eine ganze Menge, aber das nicht. Und das ist eine sehr zentrale Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn Paulus sagt, die Güte des Herrn lasst alle sichtbar werden, dann ist das die zentrale Frage. Ist Liebe unter euch sichtbar? Weil das ist das Einzige, was sie erkennen werden, was anders ist. Und das ist einander dienen. Das ist einander gütig sein. Gütigkeit. Dazu gehört auch Barmherzigkeit. Schauen wir gleich nochmal rein. Denn der zweite Aspekt dieser Güte oder dieser Freundlichkeit ist die Güte vom Herrn nach außen hin. Das ist das, was Jesus in uns reinlegt. Das ist der missionarische Gedanke. Das eine ist innen drin. Sind wir einander gütig? Sind wir einander freundlich gesinnt? Und jetzt sind wir zu der Welt freundlich? Tragen wir diese Güte, die wir haben, diese Liebe, tragen wir sie nach außen? Der missionarische Gedanke. Dafür ist Jesus gestorben. Dass Menschen von außen errettet werden und teilhaben an dieser Gemeinde, an dieser Liebe, an dieser Einheit, die mit Jesus verbunden ist. Das Evangelium als größte Güte zu sehen. Die Freundlichkeit oder die Güte, lasst alle Menschen sehen, lasst alle Menschen erkennen, heißt, das Evangelium ist die größte Güte, die je passiert ist. Das lasst alle Menschen erkennen. Das ist schon herausfordernd, wenn ich an mein Leben schaue. Wie oft lasse ich meinem Nächsten erkennen, meinen Nachbarn wissen, dass ich das Evangelium in mir trage? Ich begleite gerade einen Nachbarn von uns, der macht gerade eine sehr schwere Zeit durch und es ist immer wieder, wo ich merke, ey, du brauchst einfach Jesus. Du brauchst einfach nur Jesus und es ist so schwer, ihm das zu sagen, immer wieder. Manchmal bete ich dann für ihn oder manchmal schiebe ich den Gedanken so dahin und er braucht nur Jesus. Das ist die größte Güte, die wir haben. Diese Freundlichkeit lasst alle wissen. Freundlichkeit des Herrn ist Gnade für uns und für alle Menschen. Es ist Gnade für die Sünder. Dafür ist Jesus gekommen. Von Jesus. Jesus hat Gnade für die Sünder und auch für uns. Und wenn Jesus Gnade für die Sünder hat, dann lasst uns das mal praktisch nachdenken. Das sind zum Beispiel die Randgruppen. Wisst ihr? Wenn man aus der Jugendarbeit kommt und wenn man so mit Jugendämtern und mit solchen Dingen unterwegs ist, dann kommt man ganz schnell an die Frage des Gendern, LGBTQ und diese ganzen Dinge. Das ist so ein Ding, das schießt mir total quer. Ja, das passt in meinen Kopf nicht rein. Das ist ganz schön schwer. Aber ich treffe auf Menschen, die sind das. Ich hatte letztens ein Gespräch und der sagt, ich will eine Frau werden. Ich will eine Frau werden. Oder auch Homosexuelle. Das ist erstmal komisch. Es ist für mich nicht so einfach anzunehmen. Es ist für mich nicht so leicht. Und trotzdem braucht dieser Mensch Jesus. Ich hatte letztens mit einem gesprochen und der sagte, seine Schwester ist jetzt ihr Bruder, ne, oder sein Bruder. Und es war ganz schön schwer. Aber was ist das Schlimmste an diesem Ganzen, was da passiert? Das Schlimmste ist doch, dass dieser Mensch verloren geht. Als Mann oder als Frau, es ist egal, der geht verloren. Das ist doch das Allerschlimmste. Das Evangelium für diesen Menschen ist so viel wichtiger, als ihm zu sagen, du darfst keine Frau werden oder kein Mann werden. Das Evangelium ist doch das Entscheidende. Und es beginnt mit meinen Gedanken. Es beginnt da, wo ich denke, wie denke ich über diese Menschen? Verurteile ich sie? Hab ein großes Schwert in der Hand und sage, das ist alles falsch. Freunde, wir brauchen theologisch nicht einordnen. Das ist klar von der Bibel. Aber mein Umgang mit diesen Menschen, und ich kann euch versprechen, sie werden mehr in unseren Reihen auftauchen. Deswegen ist meine Entscheidung dafür so wichtig, welche Entscheidung treffe ich für diese Menschen, die brauchen Jesus. Und wie gehe ich mit diesen Randgruppen um? Jesus ist für sie gestorben, damit sie Erlösung erlangen, damit sie das Leben bekommen und vielleicht über ihre Dinge im Leben nachdenken. Aber in erster Linie, dass die Seele errettet wird. Dass sie eins sind mit Jesus, dass sie eins sind mit uns. Randgruppen, die dir nicht passen. Vielleicht aber auch Leute, die du dumm findest, die du sagst, ey, die sind so dumm, mit denen kann ich nicht. Dann lass uns mal über Barmherzigkeit nachdenken. Barmherzigkeit ist das, was Jesus durch und durch gelebt hat. Ja, ich hatte ein Gespräch mit jemandem und da ging es darum, da sagte die Person, aber das ist doch so klar. Jesus ist so klar die Wahrheit und ich muss die Wahrheit sagen. Ich muss diese Wahrheit einfach jetzt sagen. Und da habe ich gesagt, ja, lass uns mal Jesus genau anschauen, was er denn gemacht hat. Hat er an der Wahrheit rumgeschnippelt? Auf keinen Fall. Hat er manchmal mit der Wahrheit zurückgehalten? Auf jeden Fall. Nehmen wir Zachäus. Ja? Hätte er auf den Baum hochgerufen, Zachäus, du alter Sünder, jetzt komm mal runter, ich sag dir mal, wo es lang geht. Zachäus wäre nicht runtergekommen. Ja? Aber er lädt sich zu Zachäus ins Haus rein, geht zu ihm nach Hause, isst mit ihm, zeigt ihm unfassbare Barmherzigkeit. Am Ende, was kommt raus? Die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit geblieben, hat daran festgehalten und Zachäus hat sein Leben verändert. Dafür ist der Herr gekommen. Und das nennt sich Barmherzigkeit. Ohne an der Wahrheit zu biegen. Die Wahrheit ist wichtig und die Wahrheit brauchen wir, aber wir brauchen Barmherzigkeit in unseren Reihen. Wir brauchen Barmherzigkeit mit den Menschen da draußen. Die ich denke, das wird eh nichts. Für die, wo ich denke, ach Quatsch, ich bin ja so viel besser. Das sind wir nicht. Wir sind alle Stolperer auf dem Weg in den Himmel. Alle brauchen Gnade. Alle brauchen das, was der Herr für uns vorbereitet hat. Menschen, die vielleicht alles falsch machen, die in unseren Augen einfach nicht passen, die quer sind, die irgendwie sind, die einfach nicht passen. Kann ich ihnen mit Liebe begegnen? Und ihnen Jesus zeigen, die Güte des Herrn ist für alle sichtbar in meinem Leben? Oder ist mein Leben da verschlossen? Das ist eine sehr entscheidende Frage. Und ich muss gestehen, ich muss wirklich manchmal sagen, dass Barmherzigkeit in den Gemeinden zu suchen ist. Wir, die wir es eigentlich besser wissen, sind da so sparsam mit. Wir sind sehr erfolgreich mit der Wahrheit sagen, aber sehr sparsam mit Barmherzigkeit. Ist nur mein Gedanke. Vielleicht ist es ja anders. Wir waren auf einer Feier und da war eine Hochzeit und da war der Vater des Bräutigams. Wir kannten ihn vorher nicht und er saß bei uns am Tisch und wir haben ihn schon vom ersten Moment dieser vielen Dank. Ja. Wir haben vom ersten Moment der Begegnung war er für uns irgendwie sichtbar. Er war so, ja, er war barmherzig. Er war so freundlich und wir haben ihn den ganzen Tag beobachtet und haben gedacht, was für ein Mensch. Kinder hat er sich hingekniet, sie begrüßt, und er war über 50. Erwachsene auf Augenhöhe, er war so ein freundlicher Mensch. Und jemand sagte dann, wir haben darüber geredet, und dann sagte er, ja, ich kenne ihn schon lange. Und kennt ihr das, wenn er in einen Raum reinkommt, dann erhellt sich der Raum. Ihr Lieben, was ist das denn für ein Zeugnis? Sagt man das über dich? Oder wenn du in einen Raum kommst, dann ist der Stinkepeter wieder da. Der Besserwisser, der Wahrheitsliebende, wer bist du? Wenn du in einen Raum reinkommst, was denken die Leute über dich? Bist du jemand, der den Raum erhält, weil du Güte und Freundlichkeit und Barmherzigkeit ausstrahlst, weil Menschen in deiner Gegenwart sein wollen, weil du Jesus in dir hast. Dieser Mensch hat Jesus in sich. Er hat Jesus in seinen Augen, in seinen Händen und überall. Er ist durchdrungen von Jesus. Und das hast du von der ersten Sekunde gespürt. Und man war unheimlich gerne mit diesem Mensch zusammen. Wir hatten das Vorrecht, mit ihm an einem Tisch zu sitzen. Es war total schön. Sehr ermutigend. Was für ein Zeugnis über diesen Menschen. Paulus geht weiter und sagt gleich die Anwendung und sagt, alle Menschen sollen es erfahren. Wisst ihr, wenn ich gütig bin, dann wird meine Güte sichtbar sein. Güte kannst du nicht verstecken, weil Güte ist immer praktisch. Güte kannst du nicht verstecken. Entweder hast du sie und man sieht sie oder man sieht sie nicht, weil du sie nicht hast. Du kannst es erzählen, du kannst es leben, aber es soll sichtbar sein. Das ist das, was Paulus hier ganz deutlich macht. Die Güte lässt alle Menschen sichtbar werden. Meine Nachbarn, meine Arbeit, meine Schule, Familie, lasst sie sichtbar werden. Paulus schließt diesen Vers und sagt, der Herr ist nahe. Das finde ich ganz spannend. Es gibt hier zwei Ausrichtung dieses Naheseins. Das ist einmal das Zeitliche. Ja, das Kommen des Herrn ist nahe, ist eine zeitliche, also der Herr kommt bald. Es ist wenig Zeit. Jeder Tag ist ein Gnadentag und der Herr wird bald kommen. Du hast nicht mehr viel Zeit, um das sichtbar werden zu lassen. Du hast einen Auftrag, du hast eine Mission in deinem Leben. Das ist eine klare Aussage. Die Freundlichkeit lässt alle sichtbar werden, Punkt. Fertig. Und dafür bleibt dir wenig Zeit, denn der Herr ist nahe. Ja, das ist natürlich auch was Tolles, weil der Herr bald kommt. Manchmal freue ich mich schon so auf den Herrn und denke mir, zum Glück ist der ganze Rotz vorbei hier. Ist ja auch super, der Herr kommt bald, ist sehr ermutigend. Das andere ist aber auch hier das räumliche Nahesein. Der Herr ist nahe heißt auch, er ist bei dir. Du brauchst in diesem Ganzen, wo es heißt, deine Freundlichkeit soll sichtbar werden, keine Angst haben, denn der Herr ist nahe. Er ist mit dir. Das sind zwei sehr wichtige Faktoren, wenn es darum geht, den Glauben nach außen zu leben. Barmherzigkeit zu leben. Das ist das, der Herr ist nah. Lass uns das als Ermutigung mitnehmen. Es ist herausfordernd, weil es zeitlich ist und es ist ermutigend. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Und vielleicht bist du der Typ, der nicht reden kann. Dann kann ich dich noch mehr ermutigen, denn du sollst es ja auch leben, nicht nur reden. Und wisst ihr eigentlich, Kommunikation, ich weiß nicht, wie ihr so das wisst, aber Kommunikation ist, wenn ich jetzt etwas sage, dann sind 7% davon ist nur mein Reden, 93% ist wie, was und meine Art und Weise, mein Körper. Die Körpersprache ist 93% und die eigentliche Information sind 7%. Das heißt, wenn du sagst, du bist kein Redner, hab keine Sorge, 93% von dir ist Leben. Bist du barmherzig oder bist du gütig? Sagt viel mehr aus als von dem, was du sagst. Viel mehr. Und die Menschen werden es erkennen, weil du gütig bist und nicht, weil du davon redest. Meine Entscheidung für Jesus ist sichtbar. Ich lebe die Güte zu den Menschen. Ich lasse es alles sehen, denn der Herr ist nah. Meine Entscheidung für Jesus ist Vertrauen. Das ist der Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung Gott kund werden. Aus Vers 5 kommend kann man jetzt sagen, der Herr ist nahe, also sorgt euch nicht. Ja, das ist ähnlich, die Güte soll den Menschen bekannt werden, die Sorge soll Gott bekannt werden. Schaut mal genau drauf, wir leben oft genau andersrum. Ich singe die Güte zu Gott und beschwere mich bei den Menschen über meine Sorgen, über das, was mich bewegt, was ich doof finde. Aber es muss genau andersrum sein. Die Güte soll den Menschen bekannt werden und die Sorgen sollen zu Gott kommen. Nicht andersrum. Wir leben so viel andersrum. Sehr herausfordernd, finde ich. Aber warum soll es dir Vertrauen sein? Der Vers sagt, sorgt euch nicht in allen Anliegen, Bitten, Flehen, Danksagung und Gott kund werden. Das ist nicht einmal das Wort Sorge. Aber lasst mich erklären. Das erste ist Sorgen. Lass uns mal reinschauen in die Sorgen. Sorgt euch nicht, heißt dieser Vers. Sorgen können positiv sein. Das sind zum Beispiel, ich sorge mich um meine Kinder, um meine Familie. Ich sorge, dass wir zu essen haben. Ich bin ein Versorger. Das sind positive Sorgen und das ist überhaupt kein Problem. Das ist hier gar nicht gemeint. Hier sind vielmehr die negativen Sorgen gemeint. Die alltäglichen Beschwerden. Die Dinge, die mir Ängste bereiten. Die vor mir wie ein Berg liegen. Die mich nicht loslassen. Ja, es gibt Leute, die sind sehr sorgenvolle Menschen, die haben für alle Sorgen und sie sind getrieben davon. Leute, die nicht vertrauen können, die sehr schwer vertrauen können. Da kommt schon erstmal ins Spiel. Dinge, die dich einnehmen, die dich festhalten, wo du nicht frei bist. Und Sorgen, ihr Lieben, ist das Gegenteil von Vertrauen. Wenn du Sorgen nicht ablegen kannst, dann hast du ein Problem mit Vertrauen. Dann bist du nicht frei. Das sind Dinge, die schwer im Herzen liegen, wie ein Schatten über dich sind. Und dann sagt Paulus hier, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht, denn ihr könnt vertrauen. Und dann sagt er, denn in allen Anliegen, kommt, ich lese nochmal, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung Gott kund werden. Das in allen Anliegen ist nicht unbedingt eine Aufforderung oder ein Appell zu sagen, jetzt bring das alles vor Gott. Ja, es schwingt ein Appell mit, aber es ist viel mehr. Denn in allen Anliegen, aus dem Griechischen heißt es hier, oder kann man es übersetzen, es ist eine ständige Audienz bei Gott, die wir haben. In allen Anliegen, also alles, was dein Leben betrifft, alles, was dich ausmacht, ist vor Gott. Weil du mit Gott verbunden bist, hast du eine ständige Audienz bei Gott. Du bist mit Gott, mit Jesus verbunden. Und es ist ein Vorrecht zu beten, sondern in allen Anliegen, komm jetzt zu Gott. Du hast das Vorrecht und keinen Druck, keinen Zwang zu beten. Du darfst beten. Du darfst alle deine Sorgen vor Gott bringen. Und diese Sorgen und alles, was in diesem Gebet gemeint ist, das sind diese vier Formen des Gebets. Paulus sagt Bitten, Gebet, Flehen und Danksagung. Das sind vier Formen und Paulus nutzt das nur in diesem Text, nur in diesem Vers. Sonst nutzt er das niemals. Ist nicht so leicht auszulegen, warum er es hier macht, aber es soll vermutlich sein, dass es eine Ausrichtung und Hingabe auf Gott ist. Das ist eine ganz konkrete Bitte. Es ist eine Fürbitte für andere und es ist die ganze Komplexität des Gebets. Es ist jegliche Form des Gebets. Es ist Inhalt und Art und Weise. Alles, was das Gebet ausmacht, in dieser ständigen Audienz, in der wir stehen, wir haben das Vorrecht zu beten. Egal in welcher Art und in welcher Weise, wir haben das Vorrecht zu beten, weil wir mit Gott verbunden sind. Und deswegen sollst du dir keine Sorgen machen. Alles, was vor dir liegt, jegliches Gebet ist gemeint. Und wir machen uns ja in der Regel Sorgen für die Dinge, die vor uns liegen, nicht die hinter uns liegen. Wir sind gestern von Dänemark nach Paderborn gefahren und nach Hause. Ich mache mir jetzt ja keine Sorgen mehr, ob die Fahrt gut wird, oder? Ich weiß, die Fahrt war gut. Ja? Aber wenn die Fahrt noch vor mir liegt, dann mache ich mir Sorgen darüber. Dann mache ich mir Gedanken darüber und kann mich da reinsteigen oder nicht. Also alles, was vor mir liegt, das, was dir Sorge bereitet, genau diese Dinge sollen wir Gott anvertrauen. Das, was noch vor mir liegt, was kommt. Und dann sagt Paulus hier, diese Dinge sollen wir, lass eure Bitten und im Gebet und Flehen mit Danksagung Gott kund werden. Guck mal, Danksagung ist ja das Gegenteil von der Sorge. Und Dankbarkeit kann ich ja nur, oder Danksagung kann ich ja nur für das bringen, was im Grunde hinter mir liegt. Also ich bin dankbar, dass die Fahrt gestern gut gewesen ist. Es ist ja schwierig zu danken, wenn ich sage, die Fahrt liegt vor mir, ich hoffe, die wird gut. Aber ich bin dankbar, dass sie gut wird. Das ist anders. Ja? Aber hier sagt Paulus, das Gebet für die Zukunft, was vor mir liegt, soll sich verknüpfen mit der Dankbarkeit, die hinter mir liegt. Und darin soll mein Gebet sein. Das soll mein Gebet ausmachen. Und dazu braucht es genau zwei Dinge. Das eine ist Vertrauen für die Zukunft. Ich brauche dieses Vertrauen für die Zukunft. Ich kann meine Zukunft nur mit dem teilen, dem ich auch vertraue. Ich kann meine Sorgen nur dahin legen, wo ich Vertrauen habe. Vertraue ich Gott wirklich meine Zukunft an? Vertraue ich Gott wirklich das an, was vor mir liegt, wo ich sage, du wirst es machen? Das ist für mich eine riesen Herausforderung. Ich komme gerade aus ein paar Wochen, wo ich innerlich sehr eine schwere Zeit durchmache. Und immer wieder muss ich genau diesen Gedanken mich drehen und sagen, ich muss einfach Gott vertrauen. Du hast es heute so schön, nackig vor Gott kommen. Das ist ein toller Gedanke. Sich vor Gott blank zu machen und sagen, ich lege alles hin. Ich habe es nicht in der Hand. Ich lege alles hin, weil du wirst es machen. Eine Riesenherausforderung. Und dann aber auch grundsätzlich zu schauen, bin ich ein dankbarer Mensch? Kann ich auf das zurückblicken und sagen, Gott, danke. Danke für das, was du in meinem Leben tust. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal darüber nachgedacht habt, wo ihr dankbar wart oder seid grundsätzlich dankbar für das, was der Herr tut in deinem Leben. Dass du den Herrn überhaupt hast. Dass du ein Erlöster bist, dass du die Gnade hattest, dass der Herr dich gesehen hat, dass er Menschen in deinem Umfeld geschickt hat, die dir von dem Evangelium erzählt haben. Dass du vielleicht in einer Familie aufgewachsen bist, die den Herrn kannte. Kannst du dankbar sein? Und ich bin überzeugt, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann kannst du auch dankbar für die Zukunft sein. Dann kannst du vor so einem Event wie eine Fahrt stehen und sagen, ich freue mich drauf. Ich lege alles dem Herrn ab und dafür bin ich dankbar, weil es noch kommen wird. Und wenn sie gewesen ist, dann bin ich heute dankbar für das, was gestern war. Da verknüpft sich das Ganze in Danksagung. Meine Entscheidung für Jesus ist im Vertrauen leben, die Sorgen niederlegen, im Gebet und Danken leben. Den letzten Punkt, den werde ich jetzt ein wenig wegen der Zeit überfliegen oder kürzer machen. Meine Entscheidung für Jesus ist Hoffnung. Und ich möchte in Vers 7 vorlesen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Entscheidend ist hier, Paulus fängt mit und an, auch hier ist der Anfang entscheidend, denn es ist nicht ein Friede, der da kommt, ein Friede, wenn du deine Sorgen niedergelegt hast und jetzt kommt der Friede, dann wärst nämlich du der Handelnde. Du hast sie niedergelegt, also kommt Friede. Nein, es ist genau andersrum. Hier ist Gott der Handelnde und es ist nicht der Wunsch, sondern es ist eine Verheißung und Gott wird es tun. Es ist eine Verheißung, dass der Friede Gottes deine Herzen und deinen Sinn bewahren wird. Gott wird bewahren. Gott ist der Handelnde in deinem Leben, nicht du. Gott. Der Friede Gottes, ich will ihn ganz kurz anschneiden. Das sind zwei Sichtweisen. Das eine ist der Friede, den Gott besitzt. Also Gott ist Friede. Gott ist Friede in sich selber. Er kann nicht anders als Friede zu sein. Wo Gott ist, da ist Friede. Ja? Und das andere ist den Frieden, den Gott bewirkt in dir. Gott befähigt uns, Frieden zu stiften. Gott will, dass wir in Frieden leben. Und Gott rüstet uns dafür aus. Philipper 1 sagt, der Friede kommt von Gott. Ja, und dieser Friede, der wird realisiert durch das Kreuz. Es ist nicht ein Friedensvertrag, es ist nicht ein Ding, was man wieder brechen kann, sondern das ist das, wenn wir aufs Kreuz schauen, dann ist das, es ist Versöhnung und es ist Rechtfertigung. Kolosser und Römer sprechen darüber. Das ist der Friede Gottes, der ist so viel tiefer, er ist so viel mächtiger als irgendein Papier, ein Friedensvertrag oder irgendetwas, was wir Menschen als Frieden oft definieren. Das ist es nicht, es ist ein Friede, es ist eine tiefe Zuversicht, dass ich versöhnt bin. Versöhnung steckt hier drin, ich bin versöhnt. Ich bin gerechtfertigt und dieser Friede, heißt es hier, er überragt jede Vernunft. Er ist nicht greifbar. Jede Vernunft heißt jeden Verstand. Wir haben schlaue Menschen auf der Erde und die können es nicht greifen. Niemand kann vollends diesen Frieden begreifen. Er überragt jede Vernunft, alles überragend. Jede Berechnung, jede menschliche Vorstellung, dieser Friede ist nicht greifbar. Vernunft oder Verstand bringen Argumente, meistens auch für Sorgen. Sie können sie benennen, aber sie können sie nicht lösen. Der Friede, darin liegt die Hoffnung. Und hier sagt er, du sollst dein Herz, oder dieser Friede wird dein Herz bewahren, er wird deine Sinne bewahren, deine Sinne und Denken, das Herz. So spannend, ich habe ein Hörbuch letztens gehört, da ging es um das Herz und den Verstand und das Bauchgefühl. Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Es kommt doch vieles aus dem Bauch heraus. Ja? Aber es wird vom Herz und Verstand gesteuert. Das ist ganz entscheidend, wie ich mein Herz fülle. Was in meinem Herzen ist, was ich vom Anfang sagte. Wenn du das nicht in dir hast, wenn du sagst, ich habe es einfach gedankenlos getan, nein, es steckte schon lange in deinem Herzen drin. Und dieser Friede wird uns bewahren, wird unsere Herzen bewahren. Er wird auch unsere Sinne, unser Denken, unser Fühlen, alles, was wir aufnehmen, das wird er bewahren. All unsere Denkkraft. Das Ergebnis alles Denkens, er wird es bewahren. Das heißt nicht, dass wir keine Angriffe mehr haben werden. Es heißt nicht, dass du alles richtig machen wirst. Es heißt aber, dass wir Gott vertrauen können. Mit ganz tiefer Zuversicht, denn unsere Sorgen abzulegen und Danksagung zu leben, ist der Friede Gottes, der darüber wacht, weil er dein Herz bewahrt und deine Sinne, dein Verstand, alles in dir. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Gott bewahrt uns in seinen Wegen. Wir haben den Frieden Gottes auf unserer Seite und dieser Friede, der nicht greifbar ist. Und meine Entscheidung für Jesus liegt Hoffnung. Es ist der handelnde Gott, der den Frieden Gottes hat, der höher ist als jede Vernunft und unsere Herzen und Sinne bewahren wird. Und ich möchte schließen mit den Versen 8 und 9. Im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, gerecht, rein, lieblich und wohltuend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Was ihr von mir gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt, das tut. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Hier nochmal die Aufforderung, was ihr gehört und gesehen habt. Ich bin sicher, es war was dabei für euch. Das tut. Trifft die Entscheidung, nehmt den roten Stift, genau das. Amen.